Wir wollten von einem Abend zum anderen einen inneren Schritt weiter vollziehen. Das, was wir miteinander bewegen, steht in einem Zusammenhang. Und nun ein ganz kurzer Rückblick, Anknüpfung. Gott schuf die Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir sagen weiter, Gott schuf die Engel. Gott schuf auch den Engel, den er zum Fürsten dieser Welt bestimmt hat, der aber von Gott abfiel und so der Teufel wurde. Und die ganze Welt in seinen Fall mit hineingezogen hat. Und weiter, Gott schuf den Menschen. In dieser Welt, unter dem Fürsten dieser Welt, hat Gott ihm, so möchte ich jetzt einmal sagen, einen Freiraum gegeben. Die Bibel redet im zweiten Kapitel von dem Garten Eden, dem Paradies, in das hinein Gott den Menschen gegeben hat. Und Eden, Paradies, das heißt ein Raum, in dieser Welt, da Gott sich offenbart. Paradies und Offenbarung Gottes, Gegenwart und Offenbarung Gottes, das hängt unlöslich zusammen. Wo Gott sich nicht mehr offenbaren kann, hört das Paradies auf. Paradies ohne Gott ist Illusion. Und Gott gibt dem Menschen, Adam, der Mensch, einen Auftrag. 1. Mose 2, Vers 15, wird es immer wieder begrüßen, falls ich doch nochmal hier sein sollte, wenn die Bibel da wäre. 1. Mose 2, 15, da steht, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, wie wir sagten, in diesen Freiraum. Muss man so ganz neutestamentlich oder sonst nach dem Sprachgebrauch der Bibel sagen wollten, in den Freiraum der Gnade, ein Freiraum der Gnade des Wirkens Gottes. Und dann heißt es, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott gibt dem Menschen einen Auftrag. Dieses Stücklein Erde, Garten Eden, Paradies zu bebauen und zu bewahren. Bebauen, die Wurzel des Tätigkeitswortes im Hebräischen, das heißt im Hebräischen Abad bebauen, ist die gleiche Wurzel, die in dem Wort Ebed steckt. Und Ebed ist der Knecht. Wir kennen die Lieder vom Knecht Gottes bei Jesaja, die letztlich auf Jesus weisen und in ihm ihre Erfüllung gefunden haben. Jesus, der Knecht Gottes. Wenn wir das Wort Abbat so hören, dann ist das noch ein bisschen mehr als Ackerbau und Viehzucht. Dann heißt, er setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute, so viel wie er gab ihn da hinein, Knecht zu sein. Und das Knechtsein bezeichnet das Verhältnis des Menschen zu Gott, so wie es von Anfang geordnet ist, so wie es in Jesus dann gelebt worden ist. Das Knechtsverhältnis, das Verhältnis der Abhängigkeit, das heißt also, das zu tun, was Gott sagt. Er setzt ihn da hinein als einen, dessen Aufgabe es ist und auch dessen Gabe es ist, in der Abhängigkeit Gottes zu leben. Und das Zweite, ihn zu bewahren. Und dieses Wort bewahren erinnert immerhin daran, dass der Fürst der Welt auch noch da ist. Nur so hat das Sinn im das Wort im tiefsten Sinn und Bedeutung. Das Stück ihm anvertraute Land in dieser ganzen weiten Welt auf dieser Erde zu bewahren vor dem Zugriff des Widersachers, des Fürsten dieser Welt, des gefallenen Engels. Dieses Stücklein zu bewahren vor dem Teufel. Eden ist also, wie man dazu sagen könnte, heiliges Land. Heilig heißt Gott geweiht. Heilig heißt unter Gott gestellt. Wirklich? Da hören wir zum ersten Mal von heiligem Land. Die Abhängigkeit Gottes leben und so bewahren. Aber das ist noch nicht alles, sondern schließlich 1. Mose 1,28, da hieß es schon bei der Erschaffung des Menschen, füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet. Dazu ist der Mensch berufen. Nicht nur das Stücklein Land zu bewahren unter der Herrschaft Gottes, sondern die Erde unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Die Erde untertan zu machen, das ist der große Auftrag. Das heißt also, Eden ist nur die Ausgangsposition. Aber es geht Gott immer um die Erde, um die ganze Welt. Es geht Gott immer darum, das Ganze zu erobern. Und das Ganze unter Gottes Herrschaft zu bringen. Ich könnte also sagen, ein großer Auftrag, der dem Menschen geworden ist. Ein ungeheuerlicher Auftrag in der gefallenen Welt. Und das alles kann er nur, wenn er Abed bleibt. Ganz schlicht gesagt, er kann das nur, wenn er sich von Schritt zu Schritt von Gott leiten lässt. Das können wir nicht genug betonen. Das ist das Eigentliche, was den Menschen zum Menschen macht. Gott zur Verfügung stehen, von Gott genommen sein, er nahm den Menschen. Von Gott geführt sein und so von Gott gebraucht sein. Das ist das, was den Menschen zum Menschen macht. Haben wir schon gesehen. Und darum das, was ihn zur Krone der Schöpfung macht, ist eben, dass Gott ihm einen Geist gab. Und ich will nur noch mal erinnern, dass das nicht heißt, dass er denken kann, das gehört zur Seele. Sondern, dass er eine Antenne für Gott hat, dass Gott sich ihm offenbaren kann, für Gott erschaffen, zum Gespräch mit Gott, dass Gott sich ihm mitteilen kann. Der Mensch für Gott, und wenn er nicht mehr für Gott ist, wird er Tier. Ist ja so seltsam, dass die beiden auch an einem Tage erschaffen sind. Das Tier, der Mensch, und dann kommt der Sabbat Gottes. Der Tag des Ruhens bei Gott und in Gott. Und der Mensch wird entweder in die Ruhe Gottes eingehen, nach vorwärts gerichtet, auf Gott gerichtet, oder er wird zur Bestie. Der Mensch, der immer zwischen Gott und dem Tier der Bestie steht. Das sind ungeheure Wahrheiten, die ganz und gar anklingen in diesem unseren Schöpfungsbericht. Und sagen wir nochmal, wer Gott gegenüber Ebed ist, Knecht in der Abhängigkeit und in der Abhängigkeit bleibt, der ist dieser Welt gegenüber König. Das heißt, er hat Macht zu herrschen. Ich sage es nochmal, wer Gott gegenüber in der Abhängigkeit bleibt, der Ebed, hat der Welt, ist der Welt gegenüber König, hat der Welt gegenüber Macht, königlich zu handeln. Wenn wir es uns verdeutlichen wollen, dann können wir es nicht verdeutlichen an Adam, der aus dieser Abhängigkeit herausgefallen ist. Dann können wir das nur verdeutlichen an dem, der wirklich der Mensch geworden ist und geblieben ist, Jesus. Und da erinnere ich an das Selbstzeugnis Jesu, wer sich notiert, Johannes 5, Jesus, der Mensch gewordene Gott, Gott ward Mensch, dir Mensch zugute, wir werden es bald wieder singen, Weihnachten. Und da das Selbstzeugnis Jesu, Jesus, Johannes 5, Vers 19, Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, in besonderer Weise gewichtige Worte unterstreicht er immer mit dem wahrlich, wahrlich, im Griechischen Amen, Amen. Um deutlich zu machen, jetzt sage ich nicht menschliche Meinung, sondern das, was der Vater euch durch mich sagt. Ich kann nur hören, was ich empfange und mein Amen dazu sagen und es euch weitergeben. Amen, Amen. Ich sage euch, und nun kommt, der Sohn, Jesus, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Das ist Abhängigkeit. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht und was dieser tut, der Vater, tut gleicherweise auch der Sohn, denn der Vater, der himmlische Vater, hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet, was bisher durch Jesus vor den Augen dieser Welt geschehen ist, als er dieses Wort spricht. Das nimmt alles seinen Ausgang beim Vater, sagt er. Er hat mir es gezeigt, was ich tun soll. Und er weiß schon, noch Größeres werde ich zu tun haben. Ihr werdet euch wundern. Da ist der Mensch abhängig, in totaler Abhängigkeit von Gott. Und tut nichts als den Willen Gottes. Im 30. Vers desselben Kapitels wird es dann fast noch ein bisschen deutlicher und klingt nun anders. Jetzt sogar in der Ich-Form, also ein ganz persönliches Zeugnis Jesu. Er redet hier in der Ich-Form von sich selber. Ich kann nichts von mir selber tun. Man unterstreicht sich nur mal die drei Worte, ich kann nichts. Es ist eine ganz große Armut und darum auch eine ganz große Abhängigkeit, die Abhängigkeit von Gott. Und dann sagt er, wie ich höre, das heißt nämlich, wie Gott mir sagt, So entscheide ich, meine Entscheidung ist richtig, ich sage es mal jetzt ganz frei, so wie wir es wohl hören sollten und dürften. Wie ich höre, entscheide ich. Und meine Entscheidung ist richtig, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist der Abed, der Knecht Gottes, Jesus, der in der ganzen Abhängigkeit lebt. Und so hat es Gott gemeint, als er den Menschen schuf. Abhängig von Gott zu sein. Und so das Werkzeug in der Hand Gottes. Das ist sein großer Reichtum, in sich arm, aber alles von Gott. Ich weiß nicht, ich kann nicht, so wie Jesus, aber der Vater. Adam dazu erschaffen und bestimmt, der Abed zu bleiben, in der Abhängigkeit Gottes. Darum aber auch empfängt er das klare Gebot des Herrn, gehen wir einen Schritt weiter, in 1. Mose 2, Vers 17. Nehmen wir 16 dazu. Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Ich weiß nicht, warum hier du darfst gesagt ist. In der alten Lutherbibel, das trifft die Sache, stand, du sollst essen. Hat mal jemand gesagt, das erste Gebot der Bibel. Und das heißt, du sollst essen. Und da tritt vor uns der schenkende Gott. Und der all den Reichtum vor uns ausbreitet. Du sollst essen. Und dann wieder, etwa im Korintherbrief, Paulus, alles ist euer. Vers 17 kommt nur die eine Einschränkung, das große Aber. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Jetzt mal ganz schlicht übertragen, was gemeint ist, worum es geht. Etwa, als wenn Gott dem Adam sagen wollte, begehre, versuche niemals Wissen zu erlangen auf einem anderen Weg als in der Abhängigkeit von Gott. Ich könnte auch sagen, hüte dich, autonom zu werden und sein zu wollen, als einer, der über sich selber verfügt. Der Gott nicht braucht, da ist der Baum, da ist die Frucht. Iss und du hast. Und wenn du hast, brauchst du Gott nicht. Dass er dir jeden neuen Schritt zeigt, ich kann nichts von mir selber, der Sohn. Aber der Vater hat so ein Lieb und zeigt ihm alles. Wozu diese Abhängigkeit? Hier ist der Baum, hier ist die Frucht. Iss und du hast. Und Gott sagt, nie und nimmer dieser Weg. Der Mensch losgelöst von Gott. Der self-made man, wie man so gerne sagt, der alles selber macht. Ich, wen brauche ich noch? Sondern gib Acht, Adam, lass dich führen wie ein Kind. Lass dich von Gott führen wie ein Kind. Und du wirst stets das Gute tun. Hab
habe ich es gerade noch gesagt, worum es geht.
Lass dich führen, von Gott führen wie ein Kind. Und du wirst stets das Gute tun. Du kannst nur, ein von Gott geführter, so kannst du nur das Gute tun. Und so wirst du schließlich die ganze Erde in ein Herrschaftsgebiet Gottes verwandeln. Das ist ja der Auftrag. Aber nur als einer, der sich von Gott führen lässt wie ein Kind. Alle Vollmachten liegen in dem Ebetsein, Knecht Gottes, von Gott abhängig, Gott zur Verfügung. Das ist nun mal das Geheimnis und das Besondere, was dem Menschen gegeben ist. Und nochmal sagen wir es, was den Menschen zum Menschen macht. Der große Auftrag, aber in der ganzen Abhängigkeit von Gott, anders nicht möglich. Und nun verstehen wir wohl auch, weshalb der Teufel in Adam, im Menschen, seinen größten Feind erblickt. Der Mensch in der Abhängigkeit Gottes. Und Gott wird ihn gebrauchen und bevollmächtigen, alles unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Wir verstehen, weshalb dieser Teufel alles darauf anlegen muss, diesen Menschen zu Fall zu bringen. Weshalb er diese Taktik anwendet, die Taktik der List, die Taktik der Verführung. Der Teufel begegnet uns in der Bibel zum ersten Mal als die Schlange. Nicht zum letzten Mal, noch in der Offenbarung wird er genannt, die alte Schlange. Hat auch noch andere Bezeichnungen. Und jede Bezeichnung bringt etwas anderes zum Ausdruck. Beleuchtet das Wesen dieses Teufels von einer anderen Seite. Schlange jedenfalls. Der Teufel als Schlange, das heißt, für ihn ist so typisch seine Doppelzüngigkeit. Die Schlange, die immer züngelt und immer zwei Zungen hat, die Doppelzunge hat. Die Doppelzüngigkeit für ihn typisch. Und nun zu 1. Mose 3, das was für heute eigentlich dran ist. Ich musste nur nochmal anknüpfend an bisher Gesagtes und einleitend zu dem, was nun gesagt werden muss, das ganze ein Stück vorbereiten. Aber jetzt lese ich einmal 1. Mose 3, das Kapitel vom Sündenfall. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte, und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stecken. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach: Du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst Erde werden. Bis dahin noch den Vers 23. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Nun will ich versuchen, ohne dass wir uns allzu viel aufhalten, aber immerhin noch in 7 Punkten zusammenzufassen, was wesentlich für uns jetzt in diesem Kapitel gesagt ist. Ich würde also mit Römisch 1 beginnen. Machen wir es wieder mal so richtig, Stück für Stück. Wie der Teufel vorgeht, da als erstes, er führt den ersten Schlag gegen das Wort Gottes. Und es ist seltsam, dass er seine Taktik bis heute noch nicht geändert hat. Und wieder sagen wir, offenbar, weil es nicht nötig war. Wenn er aber den ersten Schlag gegen das von Gott gesprochene Wort führt, wird zugleich sehr deutlich die unerhört große Bedeutung des Wortes Gottes. Was tut er? A. Er sät Zweifel. Der Teufel sät Zweifel. Teufel und Zweifel reimt sich immer. Ja, sollte Gott gesagt haben, das sind seine ersten Worte, die er zum Menschen spricht. Sollte Gott wirklich gesagt haben, und das ist die Frage, die durch die Jahrhunderte klingt, immer neu aufklingt und hinter der immer erste, der Doppelzüngige. Sollte die Bibel wirklich Gottes Wort sein? Und es fehlt nicht an Professoren und Theologen. Und Pfarrern, die es bescheinigen, Bibel ist auch nur Menschenwort. Es fällt nicht an Menschen, es hat noch nie an ihnen gefehlt, und es wird nicht fehlen, die nicht den Glauben stärken, sondern den Unglauben nähren. Die nicht eine Glaubenssaat aussehen, sondern Zweifel sehen. Und hinter dem allen steht immer wieder der eine. Ja, sollte Gott gesagt haben. Kann man das wirklich so wörtlich nehmen? Ist die Bibel nicht ein Buch voller Widersprüche? Und da seht ihr es doch. Er sät Zweifel. B. Er verfälscht das Wort. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Und wie hieß das erste Gebot der Bibel? Du sollst essen von allen Bäumen im Garten. Gott sagt, du sollst essen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst nicht essen? Man muss richtig genau zuhören, damit man merkt, mit einem Handgriff ist es ins Gegenteil verfälscht. Und er macht es bis heute so. Der gütige, schenkende Gott, den malt er als den schwarzen Gott, der dem Menschen keine Freude gönnt und alle Freude wegnimmt aus dem Leben. Und immer heißt, du darfst nicht und du sollst nicht. Und überall Verbotsschilder. Rühr nicht an. Das ist die Karikatur, die er von Gott meint. Und das geht so leicht ein. Und dann wird alles, aber auch alles, ins ganze Gegenteil verdreht. Man muss also, wo Wort Gottes gesagt wird, verkündigt wird, gelehrt wird, im Mund geführt wird, sehr genau zuhören. Es geht ums Wort. Ganz wichtig, es geht ums Wort. Es ist uns immer wieder wichtig gewesen, auch die schlichten Gemeindeglieder, dass sie anfangen, sich wirklich für das Wort zu interessieren. Ich meine jetzt nicht bloß die Bibel, sondern was steht denn wirklich geschrieben? Liegt weit zurück. Das sind viele Jahre her, aber ich weiß,
wie dann so die Kinder Gottes so aus den Kinderschuhen rauswuchsen und anfingen nach dem Wort zu fragen. Wie ich Ihnen dann das mal deutlich mache, es gibt viele Möglichkeiten der Übersetzung, auch viele Versionen, Handschriften. Und es ist so wichtig, ihr könnt es nicht nach dem Urtext lesen, aber es gibt ja so viele und auch sehr gute Übersetzungen, in denen man sich tatsächlich orientieren kann. Was steht denn da wirklich? Und da habe ich damals empfohlen, das, was auch der Bruder de Boer immer wieder mal empfohlen hat, und es ist zweifellos richtig, eine der klarsten Wiedergaben dessen, was im Urtext steht, ist die Elberfelder Bibelübersetzung. Jetzt auch in Gestalt einer revidierten Ausgabe, ganz prächtig, sehr gut. Unter Verzicht auf die schöne Sprache, die Lutherbibel ist uns unentbehrlich, auch schon der schönen Sprache willen und für den gottesdienstlichen Gebrauch. Er möchte sie da entbehren. Aber in der Elberfelder Bibel verzichtet man auf den schönen Klang. Und die Sprache wirkt holprig und ungeschickt. Aber ganz bewusst, umso eng wie nur irgend möglich sich anzulehnen an den Urtext. Und ich habe damals unsere Geschwister im Kreis gefragt, wie die Dinge nun so lebendig waren und sich zu bewegen. Und deswegen, wem soll ich eine Elberfelder Bibel versorgen? Das war mir eine Riesenfreude, wie spontan 82 Mann sich meldet. Die Elberfelder Bibel. Wir haben sie auch versorgt. Sie haben sie wirklich gekriegt. Ich weiß, wie viele sehr aufmerksam lesen. Luther, aber dann auch wieder, was steht denn da? Es geht ums Wort. Gerade darum auch, weil der Teufel so gerne verdreht. Und es muss uns brennend interessieren, was steht denn wirklich da? C. Und er durchschneidet das Band. Der Teufel, die Schlange, durchschneidet das Band, das den Menschen von Anfang an mit Gott verbindet, nämlich das Wort Gottes. Wir sind mit Gott verbunden, solange Gott zu uns reden kann und wir ihn hören. Und bleiben mit Gott verbunden, indem wir seinen Weisungen folgen. So ganz schlicht kann man das sagen. Noch schlichter geht's nicht, aber so ist es tatsächlich. Das Wort Gottes ist das Band, das uns mit ihm verbindet. Wir dürfen noch hinzufügen Sakrament. Aber nun hören wir heute mal ganz besonders das Wort Gottes, und Sakrament ist im tiefsten nichts anderes als sichtbares Wort. Reformatoren haben es so gesehen und verstanden, das ist richtig. Das Wort Gottes, das ich in mich hineinnehme, aufnehme, ist das Band, das mich mit Gott selber verbindet. Und indem er Zweifel ins Wort sät und das Wort verdreht, sodass wir am Ende gar nicht mehr verstehen, durchschneidet der Teufel dieses Band. Das heißt aber, wir werden plötzlich haltlos von Gott losgeschnitten. Das heißt auch, wir leben forthin ohne Orientierung. Welt heute, Menschen ohne Gott, das Erschütterndste, ein Leben von A bis Z ohne wirkliche Orientierung und wissen nicht woher und wissen nicht wohin und verstehen von daher auch nie das eigentliche und den wahren Sinn des Lebens und das, wozu sie nun wirklich da sind. Wenn man so ein Wort denkt, Paulus, da sein zum Lobe Gottes. Da wird es auch deutlich. Zum Lobe Gottes, jedenfalls für Gott. Menschen ohne Orientierung. Das Band ist durchschnitten. Zweitens. Fragen wir, wie der Teufel vorgeht. Der Schlag gegen das Wort Gottes war das Erste. Zweite, er verherrlicht den Menschen. Ihr werdet sein wie Gott. Das geht gut ein. Vom Heiligen Geist wissen wir, dass er immer nur den Sohn verherrlicht. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Der Heilige Geist ist voll von Jesus. Und wenn er zu reden anfängt, dann redet er von Jesus, der Sohn Gottes. Und Jesus, wieder der Sohn Gottes, verherrlicht den Vater. Der Geist zieht uns zu Jesus und der Herr Jesus nimmt uns zugleich mit zum Vater und nichts ist ihm lieber, als uns vom Vater zu sagen, dass die Liebe entbrennt zum Vater. Verherrlichung Gottes, das ist das große Thema, da hinein er uns mitnimmt, Verherrlichung Gottes, es geht um nichts anderes, Verherrlichung Gottes. Und der Teufel sagt, Verherrlichung des Menschen. Ihr werdet sein wie Gott. Drittens, und nicht alles, Verherrlichung des Menschen, der Teufel propagiert die Wissenschaft. Ihr werdet wissen, und Wissen und Wissenschaft, das hat ja auch was miteinander zu tun. Und Wissenschaft und Wissen gehören zusammen. Wissen. Wenn wir noch denken, welch eine Zauberkraft heute in unserer Zeit das Wort Wissenschaft hat. Ein richtiges Zauberwort für ungezählt. Ja, die Wissenschaft. Dann ist alles klar. Und keiner möchte unwissenschaftlich sein, nicht mal der Theologe. Für viele nichts Schreckliches, als für einen unwissenschaftlichen Menschen angesehen zu werden. Oder dieses Wort, es ist bewiesen. Und dann kapituliert jeder. Es ist bewiesen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Und wenn gleich schon 100-mal dann das Gegenteil bewiesen worden ist, und wir erstarren immer noch, wenn es dann heißt, es ist bewiesen. Wie vieles, was bewiesen war, wurde später erkannt als ein großer Irrtum. Wissenschaft und Beweisen, was für eine fragwürdige Angelegenheit, ohne dass ich damit auch nur im geringsten Wissenschaft verkleinern will, weil es wieder, was man da auch Großes und Schönes und dankbar sagen könnte. Wenn das alles unter Gott kommt, und wenn man das so nüchtern nehmen kann. Aber die Wissenschaft, und es ist bewiesen, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, und wir glauben das, dass Gott nur ein Märchen ist. Und wir urteilen am Ende, Gott ist bloß für die Dummen. Das ist die Linie, die hier sichtbar wird. Ihr werdet wissen. Und zwar ist von der Frucht jetzt unabhängig von Gott, mach dich los von ihm und was er dir gesagt hat. Nimm das nicht so tragisch. Und du wirst wissen. Du wirst ein wissender Mensch. Du bist ein kluger Mensch. Er werde klug sein und wissen. Das Klugsein und das Wissen in der Loslösung vor Gott. Und so kommen wir am sichersten unter seinen eigenen Einfluss, der Einfluss des Lügners und des Betrügers. Der Herr Jesus sagt vom Teufel, dass er der Lügner ist von Anfang an. Irgendwo im Johannesevangelium, ich glaube Kapitel 8. Er sagt, der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Und wenn er die Lüge sagt, spricht der Herr Jesus, dann sagt er das Seine. Wenn wir es mal in unserer Sprache sagen wollen, wenn er sein Maul aufmacht, kommt eine Lüge raus. Und wenn das, was er sagt, zunächst mal Wahrheit zu sein scheint, im Endeffekt in der Auswirkung erweist sich als Betrügerei. Das ist nur der Köder. Um dann umso sicherer uns zu haben und irre zu führen, auf die andere Linie zu bringen. Der Teufel ist Lügner. Und indem er das Band durchschneidet, was uns mit Gott verbindet und den Menschen so hoch erhebt, den Menschen verherrlicht und die Wissenschaft propagiert, Wissen losgelöst von Gott, ist das der sicherste Weg uns unter die Herrschaft des Lügners und Betrügers zu bringen. Römisch 2. Und der Erfolg seiner Taktik, seiner altbewährten Methoden, ich erinnere das, was wir letztes Mal sagten, die Methodei, die Umwege des Teufels, das ist das Erste. Sein Wort ist nicht verhallt. Das Weib sah dieses Ansehen. Die Sünde geht immer wieder neu durch die Sinne ein. Sünde und Sinne hängt ganz eng zusammen. Wie viel Sünde geht durchs Auge ein? Wie viel Sünde geht durchs Ohr ein? Was wir sehen, was wir hören. Überhaupt die Sinne. Von Gott geschenkt, um die Welt um uns wahrzunehmen. Und dann auf einmal bricht da ein die Sünde. Das Weib sah an. Was sehen wir nicht alles an? Jetzt von Schaufenster zu Schaufenster und durchs Kaufhaus und was da alles zu sehen ist. Und da rennt man dann gerade auf seiner Westreise, der sieht nur mehr. Und die Zeitungen und Zeitschriften. Und im Sommer der FKK, da kann man ungestört sehen. Wie viel Gemeines nehmen die Augen auf. Und dann wieder wie viel Schönes. Und sah an, auch das Schöne. Die falsche Blickrichtung. Dieses schon von Gott gelöst sein und dann sehen. Was wir alles ansehen. Der Fernseher hat, was da zu sehen ist, was da aufzunehmen ist. So kommt es ins Rollen, dieses ungezügelte Sehen, schon zuchtlos gemacht. Es gibt ein heiliges Schauen, ein dankbares Wahrnehmen, aber hier schon zuchtlos. Sie sah an. Und das nächste, das Begehren. Zuchtloses Sehen weckt Begehren. Lust für die Augen. Sie sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre. Augenlust. Augenlust, einfach das Wort Augenlust. Und so verlockend steht es da, weil er klug machte. Das ist so verlockend. Und du wirst doch klug sein. Umgedreht auch. Du wirst doch nicht so dumm sein und darauf verzichten. Du wirst doch nicht so dumm sein und dir deine ganze Karriere verderben. Dieses Gegenüber, sein großes Angebot, klug wie Gott. Und dann ist die Lust geweckt. Nehmen, das ist das Dritte dabei dann. Nehmen. Sie nahm. Da ist schon eine feine Sperre durchbrochen, die Sperre des Gewissens. Es ist immer noch das letzte Zögern. Und wenn die Sperre durchbrochen ist, dann rollt bereits die Lawine. Und dann geht es schon weiter und sie gab. Jetzt bleibt es nicht bloß bei ihr, jetzt wird sie zur Verführerin. Bei anderen auch. Jetzt ist sie schon Werkzeug des Teufels. und arbeitet schon für ihn. Das, was er selber gerade gemacht hat und, jetzt, und hat Erfolg gehabt bei dieser Eva. Und nun tut sie es bei ihrem Mann. So schnell geht das. Und er nahm auch. Und nun ist es wie eine Vervielfältigung des Bösen. Die Lawine rollt zu Tal, sie bringt Tod und Verderben. Paulus sagt, der Tod ist der Sünde Sold. Wenn es nicht gleich der leibliche Tod ist, so ist der innere Tod. Und so fängt der Tod an, der Todeszustand, Tod in Sünden, sagt Paulus. Tod für Gott heißt das. Und du erkennst auf einmal Gott nicht mehr. Und du verstehst auf einmal Gott nicht mehr. Und Gott will sich dir offenbaren und du nimmst nicht mehr wahr. Du bist wie ein Toter, der nichts hört, der nichts sieht, blind ist und taub ist, der auf nichts mehr reagiert, keinen Anruf mehr reagiert. Tod, das hatte Gott gesagt, an dem Tag, da du davon nimmst, dich abhängig machst von dem, was der Widersacher sagt und unabhängig von Gott, wirst du tot sein. Die Sünde hat zur Folge, die ist tot sein. Römer 3. Das Ende vom Lied, alles verloren. Diesen Angeboten des Teufels, und das sind immer Angebote von der Welt her, folgen, ist noch nie Gewinn gewesen. Wir gewinnen gar nicht. Wer sich mit dem Teufel, dem Lügner und Betrüger einlässt, ihm erst das eine Ohr gibt und dann das andere, der hat immer nur Verluste zu buchen. Sünde ist immer Minus. Und wenn sie noch so verlockend ist und noch so süß uns schmeckt und noch so viel Vorteil verspricht, Sünde, das von Gott losgelöste Leben, der Weg, den ich gehe, ohne Gott und wider Gott, ist immer im Endeffekt Minus, rote Buchung. Wir gewinnen nichts, aber wir verlieren alles. Was denn da? Erstens, die kindliche Unschuld. Es ist ja beinahe banal, wie es so dasteht. Und schrecklich ernüchternd. Bei all diesen großen, herrlichen Erwartungen, wie Gott klug sei. Ihr werdet wissen. Und nun erkennen sie, dass sie nackt sind. Das, was sie vor dem nie sahen, die Unschuld, ist ihnen genommen. Sie fangen an, sich voreinander zu verbergen. Und es steht da, ihr werdet wissen. Und jetzt wissen sie. Was wissen sie denn? Sie wissen jetzt, was böse ist. Vorher wussten sie nur, was gut ist. Da Gott sie führte, lebten sie im Guten. Der Teufel hat gesagt, und jetzt klingt das richtig wie ein Hohnlachen der Hölle. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ja, jetzt wissen sie auch, was böse ist. Und die Sünde lernen sie kennen als eine zerstörende Macht. Was ist das für eine Ernüchterung? Und hier beginnt nun das Versteckenspiel des Menschen, der Mensch, der mit der Maske rumläuft. Jeder hat ja seine Maske wunderbar angepasst. Jeder eine andere. Aber wie viel Leben spielt sich ab hinter der Maske? Was wir so vortäuschen, wenn keiner guckt dahinter. Das heißt aber auch, im Miteinander von Mensch zu Mensch steht immer was dazwischen. Wir begegnen uns nie als das, was wir sind. Das heißt auch, wir werden immer einsamer. Viele klagen über Einsamkeit und wir können immer nur sagen, du machst dich selber einsam. Weil du dich abgeschirmt hast, wieder alle anderen. Dieses Verstecken und Verdecken, das, was man wirklich ist. Etwas vortäuschen, das ist das halbe Leben. Die Betrügerei setzt sich fort. Der Teufel ist der Betrüger. Er hat die Herrschaft über das Leben. Wir fangen auch an, einander zu misstrauen. Wir suchen immer zu entdecken, was er wirklich meint. Was ist das für ein aufreibendes Tun? Die Sünde, die alles auseinandersprengt. Das Zweite, alles verloren, auch die Freude an Gott. Und jetzt haben sie auf einmal Angst vor Gott. Hier setzen ein die Fluchtwege des Menschen vor Gott. In die Arbeit, ins Verstreuen, in den Genuss, in die Süchte. Wie viele Fluchtwege. Und es ist eine Torheit ohne Gleichen, weil keiner vor Gott fliehen kann. Wer will sich vor Gott verstecken? Psalm 139, du umgibst mich von allen Seiten. Und wenn ich fliehen wollte bis ans äußerste Ende des Meeres, so würde doch da selbst deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wir können immer nur Gott in die Arme laufen, aber nie von ihm weg, Gott überall. Und doch der Mensch auf der Flucht vor Gott und Gott, der ihn ruft, Adam, wo bist du? Er weiß uns zu finden. Gott sei Dank, dass er uns zu finden weiß. Römisch 4. Und wie nun Gott reagiert. Das Erste, Gott sucht die Sünder. Adam, wo bist du? Gott, der in den Garten Eden kommt. Gott, der so oft dort war und dem sie dort so oft begegnet sind und der sich ihnen, wer weiß, wie oft offenbart hat, Garten Eden, dieser Freiraum für Gott und für den Menschen, mitten in dieser Welt, und nun der Mensch, der sich vor Gott verkriecht, wird sich vor Gott verkriechen. Aber Gott sucht den Sündern. Hier beginnt die Suchaktion Gottes bereits. Kaum ist der Fall geschehen, beginnt Gott schon seine Suchaktion, die ihren Höhepunkt erreicht, da er Jesus sendet, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zweitens, Gott bietet dem Menschen, der sich betören hat lassen, die große Chance. Wisst ihr, wie die Chance heißt? Mit einem Wort können wir sagen, Beichte. Gott gibt dem Menschen, der zu Falle gekommen ist, die Gelegenheit, seine Sünde zu bekennen. Adam versteckte sich vor dem Angesicht Gottes. Gott, der Herr, rief, wo bist du? Und nun die Frage nach der Schuld. Er gibt Gelegenheit zu bekennen. Am allerschönsten hat es der Herr Jesus dann deutlich gemacht, in seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch einer, der weggelaufen ist, fort vom Vater aus. Einer, der am Ende am Schweinetrog landet. Und dann die Stunde Gottes in seinem Leben, da er zurückdenkt, die Tagelöhner, das Vaterhaus, Brot, die Fülle. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf. Viele sind schon bis zu dem Ich will gekommen, und dann sind sie nicht gegangen. Und er machte sich auf. Und da der Verlorene die ersten Schritte geht, eilt der Vater ihm schon entgegen. Das ist Gott. Er wartet auf das Bekenntnis deiner Lippen, diese schlichten Worte, ich habe gesündigt. Ich bin es nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und ehe er es überhaupt sagt, nimmt der Vater ihn in die Arme. Und der Kuss des Vaters ist, der ihm die Lippen öffnet, den Mund auftut. Und nun kommt über die Lippen, ich habe gesündigt. Ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Nur das Letzte, da schneidet der Vater ihm das Wort schon wieder ab. Und das darf er nicht sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, sondern nimmt ihn auf, als was? Als Sohn. Und wenn er das Erbteil schon vertan hat, beim Vater ist die Fülle. Und dann ist das neue Gewand da. Und dann ist der Ring, der den Bund wieder versiegelt. Und da ist das Festessen. Und da ist die Freude im Vaterhaus. Das heißt, als er wegging, da fing er an zu darben. Wunderschön, wie Jesus das sagt. Er fing, je weiter weg vom Vaterhaus, da fing er an zu darben. Und wie er heimkehrt, da fingen sie an, fröhlich zu sein. Und nun geht das fort in die Freude hinein. Du darfst umkehren, auch wenn du das Vaterhaus verlassen hast. Und wenn du vom Schweinetrog kommst und noch so dreckig bist, du darfst kommen und du darfst das sagen. Ich habe gesündigt. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. 1. Johannes 1, 9. Zachäus, den Herr Jesus von seinem Baum runterholt, muss heute in seinem Hause einkehren. Er nahm ihn auf mit Freuden. Jesus und Freude gehört zusammen. Und wie es dann weitergegangen sein mag, wird nur gesagt, wie dann Jesus im Haus dieses Gauners ist. Kein Wort, aber der Zachäus fängt an, fast scheint mir zu stottern und zu stammeln. Erst ein Angebot. Was bietet er als erstes an? Die Hälfte meiner Güter will ich den Armen geben. Eine gute Tat. Ich könnte mir denken, dass hier eine Pause war. Sagt er denn gar nichts? Und Jesus schweigt. Und dann kommt es über die Lippen. Und wenn ich jemanden betrogen habe. Jetzt ist es raus. Der Betrüger. Und ich will hingehen. Nun wird es ganz klar. Und ich will es vierfach zurückgeben. Und wenn ich 20 Mark entwendet habe, 80 Mark bringe ich hin. Und da sagt Jesus nicht, übertreib es nur nicht und bleib mit beiden Beinen auf der Erde und sei mal ganz nüchtern. Sondern er sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das Bekenntnis der Sünde öffnet uns dem Heile Gottes. Sündern, die ihre Schuld erkennen und bekennen, dem kann er Sünde vergeben, das ist Heil. Und weil Adam das nicht tut, stellt Gott den Adam geradezu. Vers 11. Er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Jetzt schiebt er es ihm gleichsam wie in den Mund. Jetzt macht er es ihm ganz leicht. Hast du denn nicht gegessen von dem Baum? Wie er gerade so herauslocken möchte, immer neu aus uns, dieses schlichte, es war nicht recht. Auch untereinander, dieses ganz schlichte, vergib mir. Wie der Herr das gerade so herauslocken möchte, und nichts hindert und blockiert das Heil, so wie unsere Selbstgerechtigkeit. Und dann nun Römisch 5, einen Blick auf Adam, den Menschen. Man möchte sagen, Gott macht ihn so leicht und er fängt an zu bemänteln und sich herauszureden, aber bekennen will er nicht. Erste, Adam redet drum rum. Immer die Frage, wie machst du das? Wenn es darum geht, sein Unrecht wahr zu haben, ich denke jetzt nicht bloß an die Beichte, ich denke an das Miteinander im Alltag. Adam redet drum rum. Er nennt seine Sünde nicht beim Namen. Was er sagt, ich hörte dich im Garten. Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Und darum versteckte ich mich. Er sagt nicht, wodurch das eigentlich so geworden ist, dass er sich fürchtet vor Gott. War er bisher nicht. Er sagt nicht, wie das gekommen ist, dass auf einmal seine Nacktheit ihm zur Not wird, dass die Unschuld weg. Wie das gekommen ist, wodurch das gekommen ist, kein Wort. Dies drumherum reden. Dieses Talent, was wir entwickeln gelegentlich, die Dinge zu bemänteln und so hinzukriegen, dass man jedes Mal noch ganz gut wegkommt dabei. Bloß um nicht ganz schlicht, klar und unmissverständlich zu sagen, das war nicht richtig. Vergib, es war nicht richtig. Das hat Verheißung. Das ist Freude im Himmel. Dort kann Gott wieder ein neues herstellen. Das zweite, der Mensch macht den anderen verantwortlich. Wie er von Gott gestellt ist, antwortet Adam, das Weib, das du mir gabst. Das Weib gab mir zu essen. Die ist schuld und Eva sagt, der Teufel, die Schlange betrog mich, sagt sie. Immer dieser Finger, der auf die anderen zeigt, und dann haben wir uns mal merken wollen, wenn ich so, ob sichtbar oder nicht sichtbar, mit dem Finger auf irgendeinen zeige, der ist dran schuld. Und die Verhältnisse, und ja, es war ja gar nicht anders möglich, dann zeigen immer die drei Finger auf mich, die drei, die an ihn erinnern. Dann ist Gott nicht für mich der Versöhner, sondern der Verkläger, der meine Schuld ins Gericht nimmt. Warum wir immer die Schuld von uns wegwälzen wollen? Vielleicht sind es nur 5%, der andere hat tatsächlich 95%. Dann bist du gesegnet, wenn du nichts weißt als deine 5% und sagst, ich bin schuldig. Wir stellen also fest, keiner will schuldig sein, keiner will beichten. Warum machen wir es uns so schwer? Und am Ende klagen wir Gott an. Das wäre das dritte zu Römisch 5. Dieser Vers 12, habt ihr schon mal richtig gehört, da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, das du mir zugesellt hast, das ist eine Spitze gegen Gott. Gott ist ja selber schuld. Warum hat er mich so geschaffen? Warum bin ich, wie ich bin? Warum lässt du das alles zu in der Welt? Und wir stehen anklagend vor Gott. Und wie viele stehen anklagend vor Gott? Am Ende laden wir Gott an. Römisch 6. So kommt, was kommen muss, der Weg in die Nacht. Es ist erstens ein Weg der Schmerzen. Gott hat andere Wege vorgehabt. Und nun dieser Weg, der mit der Sünde und Loslösung von Gott begonnen hat. Weg der Schmerzen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das zweite, der Weg der Mühsal. Zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen. Beachtet mal, Gott verflucht nicht den Menschen, mit keinem Wort. Er verflucht die Schlange, den Teufel. Aber mit keinem Wort verflucht er den Menschen. Er verflucht auch nicht die Arbeit. Aber er verflucht den Acker. Der Weg der Mühsal. Das ist die Folge. Die schwere Last, die wir kaum noch tragen können. Die Erfolglosigkeit, das wäre der dritte Punkt. Dornen und Disteln, so viel Mühe dran gewandt und dann wachsen Dornen und Disteln. Die Erfolglosigkeit der Arbeit, so viel gespart und schon dreimal die Inflation und schon dreimal haben wir es verloren. So viel Mühe und Arbeit, dann ist alles dahin gewesen und nichts ist rausgekommen dabei. Die Erfolglosigkeit der Arbeit, nicht mehr die Freude an der Arbeit, nicht Arbeit ist Fluch, Arbeit ist Geschenk Gottes, aber die Erfolglosigkeit der Arbeit, das ist es, was im Gefolge der Sünde geht. Was Gott dem Menschen auflegt, und das Ende ist der Tod. Zur Erde sollst du werden. Von Erde bist du gemacht. Gleichsam die Zerstörung der Persönlichkeit. Das ist die Folge der Sünde. Weg in die Nacht. Und dann kommt das siebente. Und da sagen wir, das Evangelium. Und dieses Kapitel 3 im ersten Buch Mose, Sündenfall, ist tatsächlich ein richtiges Adventskapitel. Ehe Gott den Menschen aus dem Paradies vertreibt, und ehe er ihm das Paradies, die Gemeinschaft mit Gott, zu der er berufen ist, das Wirken für Gott, zu dem er berufen ist, ehe Gott ihm das verschließt, markiert er ihm den Weg zurück. Und ehe Gott den Menschen in die Nacht gehen lässt, den Menschen, der unbußfertig ist, und der sich unter seine Sünde und Schuld nicht beugen kann. Ehe er in die Nacht gehen lässt, zündet er ihm ein Licht an und gibt es ihm mit auf den Weg. So ist Gott. Lauter Evangelium. Vers 15, der Vers ist ja nun bekannt, mit der Bezeichnung das Brot-Evangelium, nicht Brot, sondern Brot, das erste Evangelium in der Bibel. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, so sagt er, dem Verführer und dem Weibe, deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und von welchem Nachkommen hier in dieser geheimnisvollen Weise die Rede ist, kein anderer als er, Jesus, in dem das Wahrheit geworden ist, der soll dir, der Schlange, den Kopf zertreten, das heißt ihn ein für allemal entmächtigen. Und du wirst ihn, man könnte sagen dabei, in die Ferse stechen. Schon ist es beschlossen im Herzen Gottes, schon hat der Sohn, der Schöpfer der Welten, dem Vater Ja gesagt. Schon ehe die Welt erschaffen war, hat er sich ihm zur Verfügung gestellt, zu seiner Zeit, gesandt zu sein in die Welt, das Lamm Gottes, das sich für die verlorene und abtrünnige Welt nicht nur verwendet, sondern opfert. Ich nehme es auf mich. Das ist das, was erstmalig zur Sprache kommt, genau in dem Augenblick, da der Fall geschehen. Und noch ehe sie aus dem Paradies hinausgehen, sagt Gott ihnen dieses Wort des Evangeliums. Und hier blicken wir ganz tief in das Herz unseres Vaters, der wirklich nur retten will, der Versöhnung will, der Erlösung will, der immer nur wartet, dass wir heimkommen. Genau wie Jesus es geschildert hat, er wartet immer, wann kommt er denn? Und wann wird er es denn über die Lippen bringen, Vater? Ich habe gesehen. Und Freude im Vaterhaus. Und immer neu dieses gelernt haben, seine Sünde und Schuld ans Licht bringen, führt immer neu hinein in die ganze Fülle der Freude des Vaterhauses. Begnadigte Sünder sind seine Kinder. Ich freue mich, dass dieses Stücklein, dieses dunkle, dunkle, dunkle Kapitel, der Mensch, der seine Berufung verleugnet, der sich frei macht von der Abhängigkeit Gottes und in die Knechtschaft der Sünde kommt und unter die Herrschaft des Teufels und den Weg zurück nicht findet. Aber Gott hat schon einen Weg erdacht, Jesus, der dann kommt und sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, aber durch mich, das aufgetane Vaterhaus und durch Jesus das aufgeschlossene Paradies. Heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Wir singen es in der Weihnachtszeit. Eigentlich sollte man es singen am Karfreitag. Denn da endlich ist die Tür aufgegangen. Da Jesus sich hinausstoßen ließ aus der Vatergemeinschaft, er für uns, dann gehe ich in die Hölle, dann erleide ich allen Tod. Eben in dem Augenblick, die Sünde weggenommen, die Sünde ihm zugerechnet, sind die Vaterarme ausgestreckt und warten auf die verlorenen Kinder. Aber nur auch die Vaterarme. Und dass wir richtige Vaterkinder werden. Und der Vater zieht uns zum Herrn Jesus, der allein die Macht hat, das alles zu löschen und alle Bande zu lösen. Und der Herr Jesus nimmt uns mit hinein in diese Liebesgemeinschaft des Vaterhauses. Also ein adventliches Wort, das ganz hell leuchtet. Und nochmal wollen wir sagen, das ist Gott. Und hier erkennen wir sein Herz. Ehe er einen ins Dunkel gehen lässt, der Weg, für den er sich entschieden hat, gibt er ihm das helle Licht mit, damit er sich jederzeit nach Hause finden kann. Gott will retten, Gott will seine Kinder im Vaterhaus sammeln. Es wird ein Weihnachten sein. Beim Vater. Durch Jesus. Und ein Fest. Schönes Lied von dem großen Fest. Wie heißt das? Kennt ihr das?